Ja, ich habe am Anfang ein Bild für uns dabei. Fand ich ganz interessant, vielleicht ganz passend zum Thema. Da sitzen so ein paar Leute zusammen auf einer Bank. Wir haben jetzt keine Bänke mehr, sondern Stühle, aber da sitzen ein paar in einer Reihe. Und in der Mitte sitzt so ein vielleicht älterer Mann mit einem zerzausten Bart und Haaren, einer Lederweste, einem T-Shirt mit einem Totenkopf drauf. Und er betet für sich: Christus, mein Herz gehört dir. Und links und rechts neben ihm sitzen gut gekleidete Leute, sehen ganz ordentlich aus, sehen ganz fromm aus. Und auf der einen Seite sagen die: Er hält sich für einen Christen. Und auf der anderen Seite sagen sie: Du bist kein wahrer Jünger wie wir. Vielleicht passiert mir das vielleicht, dass ich, wenn ich jemanden sehe, zum ersten Mal, vielleicht immer wieder, und ich sehe irgendwas und denke sofort: Ah, das ist so ein Mensch, alles klar. Oder: Das ist so ein Mensch, zack, in eine Schublade, abgehakt, ich weiß, was das für ein Mensch ist. Vielleicht können wir solche Urteile treffen. Aber meine Frage wäre heute: Wer bist du auf dieser Bank? Bist du da vielleicht in der Mitte und willst Jesus dein Herz geben? Oder bist du jemand, der schon bei Jesus ist, der sich vielleicht auch für fromm hält? Denken wir da einfach drüber nach. Ich habe ein Beispiel von Levi aus Lukas 5 dabei und möchte über zwei Punkte mit uns sprechen. Einmal, dass Gott unser Herz sieht, dass er jedes einzelne Herz von uns sieht. Und der zweite Punkt ist, dass er es auch verändert, dass er unser Herz verändert. Und in Lukas 5, Entschuldigung, Levi heißt auch Matthäus. Markus und Lukas, die nennen ihn auch Levi. Matthäus selber in seinem Evangelium nennt sich Matthäus. Aber hier geht es um Levi. In Lukas 5, Vers 27 bis 32. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Kurz davor, es fängt ja mit danach an, kurz davor gab es ein ähnliches Ereignis. Da hat Jesus einen lahmen Menschen geheilt, der nicht gehen konnte. Und da waren die gleichen Leute, Jesus mit seinen Jüngern, Pharisäer und Schriftgelehrten waren dabei und eben dieser lahme Mann. Und da ging es darum, was Jesus getan hat. Er sollte ihn eigentlich nur heilen, aber er fängt damit an, dass er diesen lahmen Mann, dass er ihm die Sünden vergeben hat. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, die obersten geistlichen Leute, die sich so gut auskennen, die frommen Menschen unter uns, die sagten, oder die haben darüber gemeckert und gesagt: Das darf er gar nicht. Er darf doch keine Sünden vergeben. Das darf nur Gott allein. Da haben sie darüber gemeckert, was er getan hat. Und in dieser Geschichte geht es darum, wem er etwas tut. Auch hier sind wieder Jesus und die Jünger unterwegs. Es sind Schriftgelehrten und Pharisäer dabei, die das Ganze beobachten und auf ihre Weise beurteilen. Und es ist ein Mensch, der Levi, er ist ein Zöllner. Und hier geht es halt darum, wem er was tut. Und dieser Zöllner waren früher sehr unbeliebte Menschen. Sie waren Steuereintreiber für die Römer, die das Land besetzt haben. Und dazu haben sie noch sehr viel für sich selbst gesammelt. Sie waren dafür bekannt, dass sie Betrüger waren, dass sie Diebe waren und dass sie Verräter waren für das ganze Land, für das eigene Volk. Sie waren mit die unterste Schicht der Gesellschaft, die unbeliebtesten Menschen. Und Jesus kommt hier zu diesem Levi, zu einem dieser Zöllner mitten bei seiner Arbeit. Und es ist nicht so, dass er jetzt einfach sagt: Ja, Zöllner sind auch gut. Sondern später sagt er selber in Matthäus 18, wo er uns anweist, wie wir mit Sünde in der Gemeinde umgehen sollen, dass wenn einer sündigt, dann sollen wir darauf achten und jemanden darauf hinweisen zumindest. Und wenn jemand sagt, nö, das ist okay, ich mache weiter, dann einen Zeugen dazu nehmen, wenn er immer noch nicht hören will, vor die ganze Gemeinde. Und wenn jemand sich einfach nicht ändern will, dann soll er für uns wie ein Heide und ein Zöllner sein. Also Jesus sagt wirklich, dass diese Zöllner, das ist eine Stufe, das sind Menschen, die so voller Sünde sind, die können nicht in den Himmel kommen. Und gerade deswegen kommt Jesus auch zu ihm. In Lukas 19, Vers 10 sagt er, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gerade deshalb kommt er zu ihm. Und ich weiß nicht, hast du vielleicht in deinem Leben auch schon mal wie dieser Levi, wo Jesus zu ihm kam und ihm eine Einladung gesagt hat, folge mir nach. Hast du vielleicht in deinem Leben selbst schon mal so ein Ereignis gehabt, eine Situation, wo du dachtest, Jesus ruft dich, Jesus lädt auch dich ein und sagt, folge mir nach. Dann gilt diese Einladung auch heute noch. Jesus kommt zu ihm und sagt, folge mir nach. Das ist das Kennenlernen von Jesus und Levi. Und wie reagiert Levi, dieser Zöllner, dieser unbeliebte Mensch, den wir direkt in eine Schublade stecken würden? Alles klar, der ist verloren, mit dem kann man nichts mehr anfangen, das lohnt sich überhaupt nicht. Aber wie reagiert dieser Levi auf die Einladung von Jesus? Er ist mitten bei der Arbeit, aber er lässt alles stehen und liegen. Er folgt Jesus sofort nach, er freut sich darüber, er ist bereit dafür, seine Arbeit zu verlieren oder sogar selbst aufzugeben. Wir haben noch weitere Beispiele von Zöllnern, wie auch die damit umgegangen sind. Aber er ist bereit, diese Arbeit, die ihm Wohlstand und Reichtum gegeben hat, er hat dadurch mehr verdient, als er eigentlich sollte, was eben auch das Problem war. Aber Zöllner waren grundsätzlich, die hatten guten Wohlstand, denen ging es sehr gut. Aber er war bereit, das alles aufzugeben, um jetzt Jesus nachzufolgen. Nichts ist ihm wichtiger, als zu Jesus zu kommen. Wie reagiert er noch weiter darauf? In Vers 29, er lädt Jesus sofort ein, er will Gemeinschaft mit ihm haben, so wie wir auch beim Abendmahl uns daran erinnern, dass wir jetzt auch Gemeinschaft mit Jesus haben dürfen. Er lädt ihn ein und er kann es überhaupt nicht für sich behalten. Er lädt alle seine Freunde ein, alle anderen Kollegen, Zöllner, Sünder und solche, die es mit ihnen hielten. Alle Leute, die keiner haben wollte, mit denen keiner befreundet sein wollte, die man sofort in irgendeine Schublade stecken würde. Die hat er alle eingeladen. Und Jesus kommt gerne zu Besuch, er kommt gerne zu diesen Menschen. Kennen wir vielleicht auch solche Leute? Wenn ich mich mit dem treffe, wenn ich zu dem gehe, was werden die Leute über mich denken? Mein Ruf könnte darunter leiden. Ich kann mich doch nicht mit dem blicken lassen. Oder vielleicht ist es sogar andersrum, dass wir, wie auch die Schriftgelehrten und Pharisäer, die so dachten, Jesus, das gehört sich nicht, das lohnt sich auch nicht, das sind so schlimme Menschen, geh da nicht hin. Darüber haben sie auch gemeckert, dass wir es vielleicht jemandem gar nicht erst gönnen. Jona, der Prophet, war so ein Beispiel, der nach Ninive gehen sollte, um den Menschen Gottes Botschaft zu bringen. Und er ist geflohen und ganz am Ende, als Gott damals ihn gnädig war und die ganze Stadt verschont hat mit über 120.000 Einwohnern, war Jona wütend. Er hat es ihnen nicht gegönnt. Er sagte, Gott, deswegen wollte ich schon von Anfang an nicht gehen. Ich wusste, du bist gnädig, du wirst ihn vergeben. Aber das waren Feinde der Juden, die Assyrer. Er hat es ihnen gar nicht gegönnt. Er war wütend darüber, dass sie Gnade bei Gott finden. Ich weiß nicht, wie wir manchmal über Menschen denken und wie wir sie beurteilen. Aber Jesus soll uns ein Vorbild sein, dass er zu jedem Menschen geht. Und wir gucken immer wieder auf die ursprüngliche Gemeinde, die erste Gemeinde, die gegründet wurde, ab der Apostelgeschichte 2, und wie sie gelebt haben. Sie waren brennend im Geist, sie waren erfüllt mit Heiligem Geist. Sie haben so viel Gutes getan, aber auch gerade sie haben viele Anweisungen bekommen, wie sie umgehen sollen. Und Jakobus zum Beispiel schreibt im zweiten Kapitel darüber, dass gerade diese junge Gemeinde auch auf solche Situationen achten soll, was auch für uns gilt. Jakobus Kapitel 2, die ersten 5 Verse. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Personen. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Es passiert ganz leicht, dass wir Unterschiede machen. Wir sind Menschen, aber wir sollen, wenn wir Menschen treffen, sie nicht unterschiedlich behandeln. Wir sollen nicht sagen, der ist es wert, der ist es nicht wert oder der ist weniger wichtig, sondern dass wir alle Menschen annehmen. Zu Gott darf jeder Mensch kommen, so wie er ist. Und gerade das Äußerliche, was uns sehr leicht beeinflusst, wie jemand gekleidet ist, was für einen Schmuck jemand trägt, wie jemand aussieht, allein die Haare, wie viel man heute alles experimentieren kann. Viele äußerliche Details, die uns so beeinflussen können und wir sofort sagen können, ah, das ist so einer, das ist so einer. Da sollen wir keinen Unterschied machen, sondern jeden Menschen annehmen. Wieso? Weil Gott jeden Menschen liebt. Jeder Mensch soll die Chance bekommen, die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Gott sieht unser Herz und ihm ist wichtig, welche Einstellung wir haben. Levi war so ein Mensch, den die Menschen nicht für wichtig hielten. Vielleicht gerade solche Menschen, die von sich denken, ich bin wertlos, mich braucht doch keiner, mich liebt keiner. So haben diese Pharisäer und Schriftgelehrten über Levi gedacht, über diesen Matthäus, über andere Zöllner, über diese große Schar. Das waren viele Menschen und Jesus war gnädig über sie alle. Aber Gott will allen Menschen helfen und gerade besonders denen, die Welt für gering achtet. Ein Beispiel finde ich ganz interessant. Vom König David kennen wir viele Geschichten, die großen Heldentaten, die er getan hat. Aber wie hat das Ganze angefangen? Der Prophet Samuel hatte den König Saul gesalbt, aber der hat große Sünde auf sich geladen und Gott hat ihn verworfen und zu Samuel gesagt, geh nach Bethlehem, dort wirst du einen neuen König salben. Aber er wusste noch nicht wen. Er ist einfach losgegangen, er war gehorsam. Und dann kommt er dahin und in 1. Samuel 16, Vers 6 und 7, da ist es so, dass Isai, er hat seine vielen Söhne und er schickt erstmal seine ersten 6 Söhne rein und einen, den lässt er überhaupt erst weg. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er, also Samuel, sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott ist nicht wichtig, ob wir klein sind, ob wir unwichtig sind. Isai, der eigene Vater und seine ganzen Brüder, die hielten David für einen kleinen Bruder, der nichts Wichtiges tun konnte. Der darf einfach draußen auf die Schafe aufpassen. Mehr kann er nicht. Er ist unwichtig. Aber Gott hat in ihm einen starken Mann gesehen, einen Mann nach seinem Herzen. Das war er zu dem Zeitpunkt noch nicht, zu dem musste er erst noch werden. Aber Gott hat die Einstellung von David gesehen, dass er gottesfürchtig war, dass er zu Gott kommen wollte, dass er ihm treu sein wollte. So hat Jesus es bei Levi gesehen, dass ein Mensch, den wir gar nicht erst beachten würden vielleicht, er hat in ihm diese Einstellung gesehen, dass er bereit ist und er war bereit. Auf diese Einladung hat er nicht erst überlegt und soll ich oder soll ich nicht. Er hat sofort alles liegen gelassen, er ist sofort Jesus nachgefolgt und er war absolut bereit, sein Leben ihm anzuvertrauen. Als am Ende dieser Geschichte, die Pharisäer und Schriftgelehrten sind halt wütend darüber. Die sagen, Jesus, du darfst da gar nicht hin, das stört uns, das ist problematisch. Wenn du doch so ein guter Prediger bist, so ein guter Mensch, dann gib dich nicht mit solchen Leuten ab, sondern mit guten Leuten. Aber er antwortet ihnen darauf in Vers 31 und 32. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Diese Schriftgelehrten und Pharisäer, auch sie brauchten Vergebung von Jesus. Auch sie müssten Jesus annehmen und ihm nachfolgen. Aber sie hielten sich für gerecht. Sie dachten, wir sind schon fromm, wir brauchen das nicht. Wir sind auf dem geraden Weg ab in den Himmel. Solchen Menschen kann Gott nicht helfen, die von sich selber denken, ich bin gut genug, ich brauche doch nichts. Und wenn wir uns zu anderen Menschen vergleichen, dann werden wir immer gut aussehen. Wenn ich andere Menschen nehme, um mich zu vergleichen, dann kann ich immer sagen, ich bin doch kein Mörder wie der. Ich bin auch kein Vergewaltiger. Ich bin auch kein Drogensüchtiger oder Alkoholsüchtiger oder sonst was. Ich kann mich immer besser stellen als andere Menschen. Aber wenn ich mich mit Gottes Ansprüchen vergleiche, dann werde ich nie gut genug sein. Ich habe schon mal gelogen. Ich bin ein Lügner und nach Gottes Maßstäben nicht gut genug für den Himmel. Ich habe schon mal gestohlen. Ich bin ein Dieb. Ich hatte schon mal unzüchtige Gedanken. Ich bin ein Ehebrecher. Ich habe Vater und Mutter nicht immer geehrt. Ich war nicht immer gehorsam. Aber gerade diese Einstellung, wenn wir verstehen, dass wir nicht gut genug für den Himmel sind, dann verspricht uns Jesus am Anfang seiner bekannten Bergpredigt, da listet er viele Menschen auf, die glückselig sind. Und die allerersten, sagt er, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Genau, Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, die verstehen, dass sie sich den Himmel nicht verdienen können. Geistlich arm heißt, dass wir nicht geistlich uns das Ganze verdienen können, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die geistlichen, oberen Leute, die denken, ich bin geistlich schon so gut, ich habe mir das alles verdient. Ich gebe immer den Zehnten, ich kümmere mich um alles, ich diene ganz viel, ich faste zweimal die Woche und das tue ich, damit habe ich mir den Himmel wohl sicher verdient. Das sind geistlich Reiche, die das selber von sich denken. Aber wer versteht, dass er geistlich arm ist und sich das nicht selber verdienen kann, sondern Hilfe braucht, glückselig ist er, wenn wir zu Jesus kommen, denn er möchte uns reich machen. Und diese Menschen sollen reich werden in ihm und das Leben gewinnen. Jesus möchte in uns eine Veränderung bewirken. Er kommt ja zu den Kranken, er möchte sie gesund machen. Er möchte Sünder zur Buße führen. Er möchte Verlorene retten. Und eben diese ewige Hoffnung geben. In Hesekiel 36, Vers 26, da spricht Gott zu Israel und gibt ihnen auch eine Hoffnung, eine Verheißung, die auch für uns heute gilt, weil auch wir den Heiligen Geist bekommen können. Hesekiel 36, Vers 26, da geht es um das Herz der Menschen, um unser eigenes Herz. Und ich will euch ein neues Herz geben, sagt Gott, und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Egal, wie wir aussehen oder in welcher Situation wir uns befinden, jeder darf zu Jesus kommen. Er möchte jedem Menschen helfen. Aber er möchte gerade unser Herz auch verändern. Das ist mein zweiter Punkt. Er möchte es austauschen, ein steinernes Herz, das gegen Gott ist, das rebelliert, das seine Gebote nicht halten möchte. Wir wollen leben, wie wir wollen tun, was wir wollen, was uns Spaß macht. Und das ist erstmal nicht verwerflich, der Prediger spricht auch davon, genieße deine Jugend, tu, was dein Herz gut findet, aber bedenke immer daran, dass Gott dir ein Urteil darüber fällen wird, dass Gott dich dafür einmal richten wird, was du tust und dass du nicht einfach in Sünde lebst, wie du möchtest, sondern Gott möchte dieses Herz austauschen gegen ein fleischernes Herz, ein weiches Herz, eins, das gehorsam ist, eins, das gerne auf Gott hört und das ihm nachfolgt, eins, das sich verändern lässt. Gerade bei Johannes dem Täufer, noch bevor Jesus angefangen hat zu dienen, da kamen viele Menschen und auch Zöllner zu ihm. Und sie haben ihn immer gefragt, wir lesen das einmal in Lukas 3, Vers 12 und 13. Lukas 3, Vers 12 und 13, da kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Viele Zöllner, gerade die Zöllner, danach noch Kriegsknechte, viele andere Menschen, die bekannt dafür waren, dass sie schlechte Menschen waren, dass sie Sünder waren. Gerade diese kamen alle, weil sie verstanden haben, wir sind auch schlechte Menschen. Und sie kommen und fragen, was sollen wir verändern? Es geht nicht darum, sie kommen einmal, um einen Ablass zu kaufen, katsching, fertig und weiter geht's wie immer, sondern sie fragen selber schon, was soll ich verändern? Es kann doch nicht sein, dass ich so bleibe. Ich lebe ja in Sünde, ich weiß das, aber was muss ich ändern? Und gerade die Zöllner, ihr Problem war eben, dass sie oft geldgierig waren, dass sie betrogen haben. Und er sagte ihnen: Verlangt nicht mehr, als was ihr verlangen sollt. Macht eure Arbeit ehrlich. Macht eure Arbeit ordentlich. Seid treu. Und vielen anderen hat er geraten, wie sie ihr Leben ändern sollen. Wenn wir ein bisschen weitergehen, in Lukas 19 ist auch so eine sehr ähnliche Geschichte wie mit Levi. Da geht es um Zachäus. Das ist der kleine Mann, der auf den Maulbeerbaum geklettert ist, weil er Jesus sonst nicht sehen konnte. Und er war auch ein sehr wohlhabender Mann, ein Oberzöllner. Und noch einer, der vielleicht andere Zöllner für sich arbeiten lassen hat. Und es heißt, dass er sehr reich war, sehr wohlhabend. Und auch er wollte zu Jesus kommen. Und in Lukas 19, Vers 8, nachdem auch Zachäus Jesus kennengelernt hat, da kommt er sofort zu Jesus und sagt: Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und dann Vers 9 noch: Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Jesus ist zuerst für die Juden gekommen, danach auch die Heiden. Auch wir dürfen dieses Heil annehmen und erfahren. Aber auch dieser Zöllner, er hat sein Leben verändert. Sofort. Vielleicht geht das bei uns nicht sofort. Manchmal braucht es Zeit. Wir fangen ein neues Leben mit ihm an. Und wenn wir an das Bild am Anfang vielleicht denken, auf beiden Seiten, der Mann in der Mitte und die Außen, beide können etwas richtig, da ist es nochmal, können etwas richtig oder falsch machen. Mein Herz Jesus geben, eine wundervolle Entscheidung, so wie das dargestellt wird. Die anderen aber, die sich schon für fromm halten, ihn zu verurteilen, so wie er jetzt noch vielleicht aussieht, nach dem äußerlichen Ansehen der Person, das ist eine falsche Einstellung. Wir sollen nicht jemanden verurteilen, der zu Jesus kommen möchte. Aber beides hat seinen Platz. Wenn dieser Mann in der Mitte sich aber nicht verändern möchte und auch nach 10 Jahren immer noch so auf der Bank sitzt vielleicht, wie auch immer das mit dem Äußerlichen da ist, auch da hat Jesus Ansprüche. Auch über das Äußerliche sagt er nicht, macht was ihr wollt, ist ja nur Geschmackssache, sondern er gibt viele Anordnungen dazu. Er sagt zum Beispiel, dass wir keusch und anständig sein sollen, dass wir niemanden irgendwie ein Anstoß sein sollen, sondern dass wir uns anständig kleiden sollen, niemanden reizen oder so. Aber wenn man sich nicht verändern möchte, dann ist das auch ein Problem. Und dann ist das von den Leuten neben ihm zu Recht, dass sie auch urteilen. Auch das hat seinen Platz, dazu kommen wir gleich noch. Es heißt nicht, oder an einer Stelle in Matthäus 7 heißt es, wir sollen nicht richten oder nicht urteilen, weil mit dem Gericht, mit dem wir richten, werden wir selber gerichtet werden. Das heißt, wie wir andere Menschen behandeln, so werden wir auch beurteilt werden. Das ist einfach eine Warnung. Das heißt aber nicht, dass wir alles ignorieren sollen. Ich gucke einfach nicht hin, dann betrifft mich das einfach nicht. Oder dass wir auch alles tolerieren und sagen, ja, ich ertrage das halt einfach. Gott hat ihn ja so gemacht. Ist halt so, kann man nicht verändern. Oder noch schlimmer, dass wir alles auch noch akzeptieren und sagen, ist gut so. Bleib so, wie du bist. Gott hat dich so gemacht, Gott liebt dich, wie du bist. Das soll auf keinen Fall unser Ziel sein. sondern Johannes 7, Vers 24 sagt Jesus, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Das hat angefangen. Wir sollen ein gerechtes Urteil fällen. Wir sollen jeden Menschen annehmen, wie er ist. Gott liebt jeden Menschen. Jeder darf zu ihm kommen. Da gibt's keinen Unterschied. Wir sollen keinen Unterschied machen und Leute bevorzugen. Hier, bester Platz und der andere, wir haben keine Stühle mehr. Ihr dürft auf dem Boden sitzen oder so. Sondern wir sollen allen Menschen Gutes tun, allen Menschen helfen. Aber wir sollen auch gerecht urteilen. Wenn jemand sagt, er hat sein Herz Jesus gegeben, er dient Jesus, folgt ihm nach, dann hat er uns gesagt in Johannes 14, Vers 21, dass der mich liebt, der mich liebt, der an meinen Geboten festhält und sie auch befolgt. Daran können wir urteilen oder auch beurteilen, ob jemand diese Entscheidung ernst gemeint hat. Weil das Sagen, das kann jeder, aber dass wir auch Jesus wirklich nachfolgen und uns an seine Gebote halten. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um uns einfach zu zeigen, wie schlecht wir sind. Um einfach jemanden zu haben, zum Rumkommandieren und hier, ihr sollt einfach so und so das machen, sondern er ist gekommen, um zu helfen. So wie bei Levi am Anfang. Er ist einfach zu den Menschen gekommen, die Hilfe brauchen, die Kranken, die eine Heilung brauchen. In Johannes 3, Vers 16 ist dieser goldene Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Das war sein Ziel, dass er jedem Menschen diese Hoffnung bringt, dieses Evangelium, die frohe Botschaft, dass jeder Mensch Jesus nachfolgen kann. Diese Einladung gilt jedem. Und nimm Gottes Einladung an, nimm die Einladung von Jesus an, folge ihm nach. Wir können uns den Himmel nicht selber verdienen, wir können da nicht gut genug für sein. Aber andersrum sind wir auch niemals zu unwichtig für ihn. Wir sind nie zu schlecht für Jesus, dass er uns nicht gebrauchen könnte. So wie er in David schon, wo andere einen kleinen, unwichtigen Hirtenjungen gesehen haben, hat Gott schon einen König gesehen, der Großes bewirken wird. Jeder Mensch darf zu ihm kommen, jeder Mensch darf diese frohe Botschaft annehmen und Jesus nachfolgen. Amen.